Ja, vielen herzlichen Dank und guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu unserer heutigen Telefonkonferenz für das dritte Quartal unseres Geschäftsjahres 2020. Ich hoffe, Sie hatten bisher einen schönen Sommer und dass Sie und Ihre Familien weiterhin gesund sind. Heute darf ich Sie zu unserer telefonischen Quartalskonferenz mit unserem CEO Joe Kaeser, unserem Deputy CEO Roland Busch sowie unserem CFO Ralf Thomas begrüßen. Bevor wir starten, noch ein paar Hinweise. Wir haben heute Morgen um 7 Uhr unsere Ergebnisse veröffentlicht. Die Präsentation sowie die Reden unserer Vorstände und alle weiteren Unterlagen finden Sie auf Deutsch und Englisch auf unserer Webseite unter siemens.com/presse. Dort wird auch die Aufzeichnung dieser Telefonkonferenz im Anschluss zur Verfügung stehen. Kurz zum Ablauf der Telefonkonferenz. Herr Kaeser wird Sie über das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020 informieren und Ihnen ebenfalls einen Überblick über die aktuelle Covid-19-Lage bei Siemens sowie über den Stand unseres Strategieprogrammes Vision 2020 Plus geben. Danach erhalten Sie von Herrn Busch ein Update über den Verlauf der industriellen Geschäfte. Er wird außerdem die gestern veröffentlichten Personalentscheidungen kommentieren. Abschließend wird Herr Thomas auf einige Ergebnisse des dritten Quartals detailliert eingehen und einige Erläuterungen zur Akquisition von Varian diese Woche hinzufügen. Nach den Reden stehen alle drei Herren wie immer für Ihre Fragen zur Verfügung. Ich möchte Sie außerdem noch kurz auf das Safe Harbor Statement hinweisen, das Sie auf der zweiten Seite unserer Quartalspräsentation finden. Und damit übergebe ich das Wort an Herrn Kaeser.
Vielen Dank, Clarissa. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich eingewählt haben, auch gerade jetzt in der Ferienzeit. Ich hoffe, Ihnen und Ihren Familien geht es gut und Sie sind alle gesund. Wir blicken auf drei sehr ereignisreiche Monate zurück, manche sagen sogar geschichtsträchtige. Die Pandemie hat die gesamte Welt unvorbereitet und mit voller Wucht getroffen. Mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen des globalen Lockdowns werden wir noch lange zu tun haben, denn es ist noch längst nicht vorbei. Wir leben in einer Zeit, in der Gesellschaften, Menschen und Organisationen in aller Welt große Integrations- und Anpassungsleistungen vollbringen und Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Manchen gelingt das mehr und anderen weniger. Deutschland hat vieles richtig gemacht. Wir haben gute Chancen, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Dazu ist es notwendig, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und die Zukunft gestalten. Innovationskraft ist die Lebensader der deutschen Wirtschaft und wir müssen heute die Exportschlager von morgen erkennen und sie entwickeln. Die Förderung von zukunftsweisenden Technologien und Geschäftsmodellen muss Vorrang eingeräumt werden. Rückwärtsgerichtete Subventionen und Hilfen für nicht wettbewerbsfähige Branchen und Unternehmen sind der falsche Weg. Deshalb begrüßen wir die Konzentration der beträchtlichen Mittelbereitstellung für nachhaltige Energieträger, effiziente Mobilitätsinfrastrukturen, moderne Gesundheitsversorgung und international führende Ausbildung. Dabei bewährt sich auch die Redewendung, dass jede Krise auch eine Chance sei. Man muss sie eben nur sehen und sie vor allem nutzen. Auch bei Siemens ist viel passiert, operativ und strategisch. Ich bin stolz und dankbar, wie das globale Siemens-Team eine der schwierigsten Quartale in Friedenszeiten gemeistert hat. Mit kontinuierlicher Priorität auf die Sicherheit und Gesundheit der Menschen innerhalb und außerhalb von Siemens haben wir eine vergleichsweise starke operative Performance abgeliefert. Darüber hinaus haben wir wesentliche und transformatorische Meilensteine erreicht. Die Transaktion im Siemens Gesundheitssektor zum Beispiel verschiebt Maßstäbe. Blicken wir doch kurz auf die Zahlen des dritten Quartals. Meine Kollegen werden später noch detaillierter darauf eingehen. Der Auftragseingang ging im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf 14,4 Milliarden zurück, während sich der Umsatz um 5% auf 13,5 Milliarden reduzierte. Damit lag das Book-to-Bill-Verhältnis, also von Auftragseingang zu Umsatz, mit 1,07 weiterhin deutlich über 1. Das angepasste EBITDA oder EBITA der industriellen Geschäfte legte um 8% zu. Die Marge stieg auf 14,3%. Dabei zahlen sich unsere sorgfältig geplanten Investitionen in das Softwaregeschäft der Digital Industries aus. Dazu gehören auch klug gewählte, wertschaffende strategische Beteiligungen. Beide tragen in sehr robuster Weise zu einer beeindruckenden Margenperformance bei und gleichen zyklusbedingte Schwächen auf der Produktseite aus. Auch die Smart Infrastructure hat sich gegenüber dem zweiten Quartal deutlich verbessert. Lediglich die etwas erfolgsverwöhnte Mobility enttäuschte mit einem deutlichen Margenrückgang trotz leicht steigendem Umsatz. Hier können wir aber wieder mit einer deutlichen Verbesserung im vierten Quartal rechnen. Alles in allem spiegelt unsere operative Performance wider, dass wir uns in einem schwierigen Umfeld gut behauptet haben, auch und vor allem im Vergleich mit unseren Wettbewerbern. Und auch wir selbst haben viel gelernt. Dinge, die wir nicht für machbar gehalten hätten, haben gut funktioniert. Wir konnten damit die eigene digitale Transformation des Unternehmens noch einmal beschleunigen. Wir lieferten im dritten Quartal unsere Produkte zuverlässig aus und auch der Service lief dank digital unterstützter Fernwartung weitestgehend reibungslos. Auch in der Krise sind wir damit ein enger und vor allem verlässlicher Partner für unsere Kunden. Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Risiken in den weltweiten Lieferketten frühzeitig zu erkennen und zu mitigieren. Einschränkungen innerhalb unserer eigenen Logistik konnten wir deshalb gut minimieren. Bei alledem verlieren wir die Liquidität und die Profitabilität von Siemens nie aus den Augen. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders über den mit 2,5 Milliarden Euro doch sehr überzeugenden Cashflow für das dritte Quartal. Dabei war und ist uns die Gesundheit und die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, unserer Partner und Kunden stets das höchste Gut und die oberste Priorität. Auch in der Flexibilisierung von Arbeitsmodellen haben wir gute Erfahrungen gemacht. Wie Sie bereits wissen, können viele Kolleginnen und Kollegen bei Siemens weltweit künftig 2 bis 3 Tage pro Woche standortunabhängig arbeiten. Diese neue Regelung gilt dauerhaft, also auch nach der Pandemie. In der Weiterentwicklung unseres Kooperationsuniversums, also der sogenannten Ökosysteme, sind wir ebenfalls gut vorangekommen. So haben wir eine viel beachtete Partnerschaft mit Salesforce geschlossen. Darauf wird Roland Busch gleich auch noch näher eingehen. Darüber hinaus haben wir in den letzten Monaten die strategische Neuausrichtung von Siemens mit großen Schritten vorangetrieben. Einige dieser Meilensteine möchte ich hier hervorheben. Das Votum unserer Aktionäre für die Abspaltung des Energiegeschäftes mit einer Zustimmung von 99,36% war einer dieser Meilensteine. Wir sind voll auf Kurs, den Börsengang wie ursprünglich geplant bis zum Ende des Geschäftsjahres abzuschließen. Ein weiterer transformatorischer Meilenstein in der Umsetzung des Strategiekonzeptes Vision 2020 Plus ist die geplante Akquisition von Varian durch die Healthineers. Darüber ist schon vieles gesagt und geschrieben worden und mein Kollege Ralf Thomas kann anschließend darüber ohnehin viel besser berichten. Fest steht allerdings, dass ein derartiger transformatorischer Schritt in der früheren Konglomeratstruktur der alten Siemens AG nicht möglich gewesen wäre. Nicht zuletzt schlossen wir im zurückliegenden Quartal eine strategische Partnerschaft mit SAP. Bei Softwarelösungen in den Bereichen PLM, also Product Lifecycle Management, im Entwicklungsbereich der Unternehmen, sowie Lieferketten und Asset Management, wollen wir künftig enger zusammenarbeiten. In dieser Partnerschaft baut Siemens eine führende Rolle in der Automatisierungswelt der vierten industriellen Revolution weiter aus. Meine Damen und Herren, wir haben ein bewegtes und sehr arbeitsreiches Quartal hinter uns. Trotz der ernsten globalen Krise konnten wir eine im Wettbewerbsvergleich überzeugende operative Performance abliefern und gleichzeitig die Neuausrichtung von Siemens konsequent vorantreiben. Das Strategiekonzept Vision 2020 Plus greift und zeigt am Beispiel der Hoteliers die strategische und transformatorische Kraft, die darin steckt. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Partnern möchte ich meinen Dank und meinen Respekt aussprechen. Gemeinsam haben wir ein überzeugendes Zeichen an Einsatz und Leistung gesetzt, mit dem Timing der richtungsweisenden Transaktion in der Gesundheitstechnik und der konsequenten Umsetzung der ursprünglichen Planung für die Abspaltung der Siemens Energy haben wir Mut bewiesen. Wir haben damit auch deutlich gemacht, dass es eine Welt nach Covid-19 gibt. Und es ist jetzt die Zeit, diese zu gestalten und damit Orientierung und Zuversicht zu geben. Vielen Dank. Damit übergebe ich an meinen Kollegen Roland Busch.
Vielen Dank, Joe. Meine Damen und Herren, auch von meiner Seite guten Morgen und herzlich willkommen. Ich möchte nun im Einzelnen über unser operatives Geschäft berichten. Ich werde dann die jüngst kommunizierten Personalien kommentieren. Erwartungsgemäß sehen wir im dritten Quartal die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf alle unsere Geschäfte. Und dennoch, unsere Performance ist besser, zum Teil wesentlich besser, als wir das vor 3 Monaten erwartet hatten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in den vergangenen Monaten eine große Leistung verbracht, ob im Homeoffice, in der Fertigung oder im Vertrieb und im Service. Siemens erweist sich in der Krise erneut als robustes Unternehmen. Die Beziehungen zu unseren Kunden sind sehr belastbar. In vielen Gesprächen haben meine Kolleginnen und Kollegen im Management und ich gespürt, wie sehr uns die Kunden vertrauen. Gerade in der Pandemie ist es uns weitgehend gelungen, unsere Kunden mit unseren Technologien zu unterstützen, sodass sie ihre Geschäfte weiter betreiben können. Und dabei handelt es sich oftmals um kritische Infrastrukturen und Prozesse. Dieser Fokus auf die Bedürfnisse unserer Kunden wirkt sich positiv auf die Performance aus. Zudem haben wir ein diversifiziertes Portfolio, das verschiedene Innovationszyklen bildet. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sind Partnerschaften von großer Bedeutung. Wir setzen in Zukunft noch stärker darauf, mit unseren Kunden und Partnern in Ökosystemen zusammenzuarbeiten. Das zeigen beispielsweise unsere Kooperationen mit SAP und Salesforce. Die Digitalisierung beschleunigt sich und gemeinsam kommen wir schneller zu tragfähigen Lösungen. Mehr zu diesen Partnerschaften später. Nun zu den Zahlen. Bei Digital Industries ging der Auftragseingang auf vergleichbarer Basis um 4% zurück. Der Umsatz sank um 5%, wobei wir bei Software ein Plus von 10% verzeichnen. Dieses Wachstum wurde besonders durch die Nachfrage in der Halbleiterbranche mit größeren Aufträgen für Mentor Graphics beflügelt. Das Automatisierungsgeschäft leidet mit minus 10% stärker. Besonders betroffen sind die Branchen Automotive, Maschinenbau und Luftfahrt. Hier sehen wir kurzfristig keine Erholung. Wir sehen außerdem starke regionale Unterschiede. Das Wachstum bei der Software fiel in den USA und China am größten aus. China zog generell die Nachfrage wieder an. In anderen Regionen hingegen sanken Auftragseingang und Umsatz deutlich, speziell in Europa. Die Ergebnismarge von Digital Industries steht bei 5%. Darin enthalten ist eine Neubewertung unserer Beteiligung an Bentley Systems, die einen erheblichen Ergebnisbeitrag von 211 Millionen Euro bringt. Im Vorjahresquartal wirkte sich diese Neubewertung noch negativ aus. Aber auch ohne diesen deutlich positiven Effekt läge die Marge immer noch bei 18,8%. Ein weiterer Beitrag ergibt sich durch Kostensenkungen, die mit den Einschränkungen der Pandemie einhergehen. Die hohe Marge zeigt aber eindrucksvoll, wie erfolgreich unser Team durch diese Krise ist. Durch die Kooperation mit SAP haben wir unseren Ansatz auf des umfassenden digitalen Unternehmens erweitert. Wir schaffen einen durchgängigen digitalen Faden vom Design bis zum Betrieb. Hier tun sich 2 Partner zusammen, die auf ihren Feldern führend sind. SAP etwa bei Software für die Lieferkette und Siemens bei Software für Product Lifecycle Management. SAP wird die Siemens Software Team Center als Kernstück für Datenmanagement und Zusammenarbeit über den gesamten Produktlebenszyklus anbieten. Und wir werden Teile des Portfolios von SAP anbieten. Ein Autobauer kann dann beispielsweise Daten seiner digitalen Modelle mit Echtzeitinformationen aus der Lieferkette und zugleich Leistungsdaten aus dem realen Betrieb verknüpfen. Wenn Probleme auftreten, etwa bei einem Zulieferer, kann die Lieferkette umgehend angepasst werden und die Fertigung kann weiterlaufen. Mit dieser Partnerschaft helfen wir unseren Kunden, die digitale Vernetzung in ihren Unternehmen weiter zu beschleunigen. Kommen wir zu Smart Infrastructure. Hier ging der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahresquartal um 10% zurück. Der Umsatz sank um 6%. Deutlich weniger, als wir erwartet hatten. In Europa, Asien und Australien war die Nachfrage schwach ausgeprägt. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf das Produktgeschäft zurückzuführen. Corona-bedingt mussten auch Fertigungen in Indien geschlossen werden. Ergebnis und Marge litten unter dem geringeren Umsatz im Produktgeschäft. Verglichen mit dem zweiten Quartal sehen wir allerdings eine Verbesserung des angepassten EBITDA und der Marge und das bei geringerem Umsatz. Sehr erfreulich ist zudem der hohe Cashflow, den wir, wie auch bei Digital Industries, einem konsequenten Fokus auf das Working Capital Management verdanken. Um unseren Kunden zu ermöglichen, dass ihre Mitarbeiter in der Corona-Pandemie sukzessive wieder zurück in ihre Büros kommen können, haben wir eine Kooperation mit Salesforce geschlossen. Millionen von Arbeitgebern stehen vor der Herausforderung, ihre Mitarbeiter zu schützen und dabei ständig wechselnde Regeln zu beachten. Das ist eine große Verantwortung für unsere Kunden und für uns selbst. Es ist zugleich eine Chance, innovative Bürokonzepte für die Zukunft der Arbeit umzusetzen. Wir kombinieren unsere branchenführende IoT-Technologie zur Analyse von Gebäudenutzung mit einer Lösung von Salesforce. So unterstützen wir Unternehmen bei der Rückkehr ihrer Mitarbeiter an die Arbeitsplätze durch smarte, digitale Technologien für neues und sicheres Arbeiten. Bestandteil der Kooperation ist auch Comfy, eine intelligente Arbeitsplatz-App von Siemens, die wir jetzt an 600 Standorten weltweit ausrollen. Rund 100.000 Beschäftigte in 30 Ländern können sich dann über ihre Smartphones digital mit unseren Bürogebäuden vernetzen. Wenn beispielsweise eine Mitarbeiterin von Digital Industries in Nürnberg für einige Tage hier in der Zentrale in München arbeitet, bekommt sie aktuelle Gesundheitsinformationen für diesen Standort auf ihr Smartphone. Die Kollegin kann auch die Auslastung der Schreibtische vor Ort sehen und sich einen Arbeitsplatz oder einen Konferenzraum reservieren, sodass die Abstandsregeln eingehalten werden. So schützen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sodass sie mit Vertrauen an ihren Arbeitsplatz zurückkehren können. Mit dem Einsatz dieser Technologien schaffen wir aber auch die Voraussetzung dafür, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft, also nach Corona, mobiler und flexibler arbeiten können. Siemens Mobility verbucht beim Auftragseingang und beim Umsatz einen Plus von jeweils 2% und erweist sich damit in der Krise weiterhin als sehr stabil. Aufgrund der Corona-Beschränkungen hatten wir im margenstarken Service- und Infrastrukturgeschäft nicht wie gewohnt Zugang zu den Kunden, was sich auf den Umsatz auswirkte und sich im Ergebnis niederschlug. Wir mussten auch in der eigenen Fertigung einschränkende Maßnahmen ergreifen, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen. Die Ergebnismarge liegt daher bei etwa 7%. Wir erwarten hier, das aber schon im vierten Quartal wieder im Zielkorridor zu liegen. Erfreulich ist der Cashflow von 500 Millionen Euro. Unser Kunde Deutsche Bahn hat uns im abgelaufenen Quartal einen Großauftrag von 1,1 Milliarden Euro für 30 neue ICE-Züge erteilt. Dieser Auftrag ist für unseren Kunden und Partner Deutsche Bahn, für Deutschland und für Siemens aus drei Gründen von enormer Bedeutung. Erstens zeigen wir in Krisenzeiten, dass wir gemeinsam große Dinge bewegen können, sogar schneller als vorher, denn die ersten Züge werden schon Ende 2022 einsatzfähig sein. Zweitens sichern wir Arbeitsplätze. Bei Siemens handelt es sich um mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht hierbei auch um Beschäftigte im Zulieferbetrieben in Deutschland, 50 davon. Und drittens ist das ein Meilenstein für die Verkehrswende. Schnellere Züge, bessere Verbindungen, bequemeres Reisen. Wir helfen dabei, die Verkehrssysteme nachhaltig umzubauen. Das schafft die Grundlage für eine neue Phase des Wachstums bei zugleich geringerem Ressourcenverbrauch. Aufgrund dieser insgesamt positiven Marktperspektiven und Entwicklungen unseres Mobilitätsgeschäfts bekräftigen wir, dass Siemens Mobility ein integraler Bestandteil der Siemens AG ist. Meine Damen und Herren, Sie kennen unsere Vision 2020 Plus, mit der wir das Unternehmen stärker auf Kunden und Märkte fokussiert haben. Zugleich haben wir Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei Digital Industries und Smart Infrastructure eingeleitet. Die beiden operativen Einheiten haben ihre Programme weiter beschleunigt und auch das Gesamtziel liegt höher. Im zweiten Quartal hatten wir bis zum Geschäftsjahr 2021 eine Kostensenkung von rund 475 Millionen avisiert. Jetzt werden wir zu diesem Zeitpunkt 35 Millionen mehr erreichen, also insgesamt 510 Millionen Euro. Digital Industries plant bereits 2021 sein Gesamtziel von 320 Millionen Euro zu erreichen, das ursprünglich erst für das Jahr 2023 vorgesehen war. Smart Infrastructure hat sein Ziel von 300 Millionen auf 340 Millionen erhöht und erwartet bis zum Geschäftsjahr 2021 jetzt Einsparungen in Höhe von 190 Millionen Euro. Bei unserem Einsparungsziel von rund 300 Millionen Euro bei schlanker und effektiver Verwaltung bis 2021 sind wir auf Kurs. Meine Damen und Herren, nun zur Zukunft der Siemens AG. Am 1. Oktober wird ein neues Kapitel für Siemens aufgeschlagen. Digital Industries, Smart Infrastructure und Siemens Mobility bilden ein Unternehmen, das seinen Kunden Spitzentechnologien anbieten kann und damit seinen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Für Siemens ist es ein Neuanfang, auch für das Management. Vor einigen Wochen hatten wir Sie schon darüber informiert, dass Judith Wiese zum neuen Geschäftsjahr zum Personalvorstand und zur Arbeitsdirektorin bestellt wurde. Sie wird unter anderem zuständig sein für Human Resources und Global Business Services, also in dieser Einheit, wo wir unsere Service-Dienstleistungen bündeln. Gestern haben wir das Vorstandsteam ab dem 1. Oktober bekannt gegeben. Digital Industries wird ab dem Geschäftsjahr 2021 von Cedric Neike geleitet, der über herausragende Erfahrungen in der Digitalisierung verfügt. Er hat Smart Infrastructure in den vergangenen Jahren strategisch weiterentwickelt. Klaus Helmrich, dessen Vertrag zum 31. März 2021 ausläuft, wird im Übergang weiterhin zur Verfügung stehen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und ihm persönlich ganz herzlich für seine herausragenden Leistungen danken. Er war 35 Jahre bei Siemens und hat entscheidenden Anteil daran, dass wir beim Thema Digital Enterprise Weltmarktführer sind. Ebenfalls zum 1. Oktober wird Matthias Rebelius zum Vorstand der Siemens AG berufen und für das Smart Infrastructure Geschäft zuständig sein. Matthias Rebelius ist seit mehr als 30 Jahren bei Siemens und kennt das Geschäft von Smart Infrastructure im Detail. Und wir kennen uns auch sehr gut. Unser Chief Financial Officer bleibt selbstverständlich Ralf Thomas, der Ihnen gleich weitere Informationen über die Zahlen geben wird. Auch er ist bereits seit 25 Jahren bei Siemens und wir arbeiten seit 2013 im Vorstand sehr eng und sehr vertrauensvoll zusammen. Ich freue mich sehr, dass wir unser Führungsteam jetzt komplett haben. Meine Damen und Herren, die Corona-Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen, aber sie stellt auch vieles in Frage und bietet uns die Chance, unsere Welt neu zu gestalten. Dazu gehört auch, wie und wo wir arbeiten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen unsere Kunden unter schwierigsten Bedingungen. Sie zeigen, dass Arbeiten außerhalb des Büros in großem Maßstab möglich ist. Wir alle schätzen die Vorteile, etwa weniger Geschäftsreisen und größere persönliche Flexibilität. Nun ziehen wir die Konsequenzen und bieten den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, künftig 2 bis 3 Tage in der Woche mobil zu arbeiten. Damit entwickeln wir unsere Unternehmenskultur weiter. Wir vertrauen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und befähigen sie, ihre Arbeit selbst zu gestalten. Denn unser Führungsstil orientiert sich an Ergebnissen, nicht an der Präsenz im Büro. Mit der neuen Arbeitsweise motivieren wir unsere Beschäftigten, erhöhen zugleich die Leistungsfähigkeit des Unternehmens und stärken das Profil von Siemens als flexiblen und attraktiven Arbeitgeber. Ich bin überzeugt, dass wir mit Technologien das Leben für viele Menschen verbessern können, also mit digitalen Technologien, die Probleme in der realen Welt lösen. Der Anspruch ist, dass wir unsere Kunden in ihren Branchen erfolgreich machen. Unsere Kunden können sich auf uns verlassen, auch in schwierigen Zeiten. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten daran mit hohem Engagement. Wir geben ihnen die Möglichkeit, sich zu entfalten, Verantwortung zu übernehmen und mit vereinten Kräften Höchstleistung zu erbringen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich blicke mit großem Optimismus in die Zukunft und auf das neue Unternehmen Siemens. Und damit möchte ich an meinen Vorstandskollegen Ralf Thomas übergeben.
Ja, vielen Dank, Roland. Und nun auch noch von meiner Seite einen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte Ihnen zunächst einen Blick auf die Ergebnisse jenseits unserer industriellen Geschäfte geben. Below the line, wie wir das intern gerne nennen, Und ich beginne mit Siemens Financial Services, dem Finanzierungsarm unseres Unternehmens. Der Einfluss der Corona-Pandemie war auch im dritten Quartal für Siemens Financial Services wie in der gesamten Finanzdienstleistungsindustrie klar spürbar und wirkte sich über alle Geschäfte hinweg aus. Das Ergebnis vor Ertragssteuern belief sich auf 36 Millionen Euro und resultierte damit in einer Eigenkapitalrendite deutlich unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Im Marktvergleich waren diese Ergebnisse unter den gegebenen Umständen allerdings recht solide. Vor dem Hintergrund der andauernden Unsicherheiten wirkten sich insbesondere die Wertminderung einer Beteiligung in Südamerika sowie ein Anstieg der Kreditvorsorgen negativ im dritten Quartal aus. Die tatsächlichen Kreditausfälle blieben jedoch bislang relativ gering. Im laufenden vierten Quartal ist aber weiterhin mit negativen Effekten aufgrund der Corona-Pandemie zu rechnen. Wie auch Siemens insgesamt setzen die Siemens Financial Services ihre Strategie weiterhin konsequent um. Sie unterstützen die industriellen Siemens-Geschäfte mit maßgeschneiderten Absatzfinanzierungsangeboten, entwickeln gemeinsam mit ihnen innovative, vor allem digitale Geschäftsmodelle und helfen so, unsere industriellen Angebote noch wettbewerbsfähiger zu machen. Ein gutes Beispiel dafür ist die vor zwei Wochen verkündete Partnerschaft mit Berkeley Energy Commercial Industrial Solutions, kurz BECIS, einem Anbieter für dezentrale Energielösungen. Smart Infrastructure liefert in dieser Partnerschaft moderne Technologien und Expertise im Bereich von dezentralen Energielösungen, während Siemens Financial Services einen Anteil am BECIS erwerben und ihr profundes Finanzierungs-Know-how einbringen wird. Zusammen mit BECIS beschleunigen wir somit anhand eines flexiblen Energy-as-a-Service-Modells die Einführung dezentraler Energielösungen im stark expandierenden asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum. Wir bleiben noch einen Augenblick below the line, also außerhalb der industriellen Kerngeschäfte. Der Gewinn aus fortgeführten Aktivitäten vor Ertragssteuern erreichte mit 1,4 Milliarden Euro einen beeindruckend starken Wert, beinahe auf dem Vorjahresquartalsniveau. Der Konzerngewinn nach Steuern hingegen fiel mit 535 Millionen Euro deutlich niedriger aus. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die wie angekündigt deutlich gestiegene Ertragssteuerquote in Höhe von 30%. Zudem wurde in den nicht fortgeführten Aktivitäten ein Verlust von 451 Millionen Euro ausgewiesen. Hier spiegelt sich vor allem der Ihnen bereits bekannte negative Einfluss von Siemens Gamesa wider, über den das Unternehmen ja bereits letzte Woche selbst ausführlich berichtet hatte. Siemens Gas & Power hatte erhebliche Wertberichtigungen vor allem auf Altbestände aus dem Aero-Derivative-Geschäft zu verkraften. Das um solche Sondereffekte angepasste EBITA war hingegen leicht positiv. Damit möchte ich zu einem anderen Thema übergehen, an dem wir seit einigen Monaten im ganzen Unternehmen sehr hart gearbeitet haben. Mit 2,1 Milliarden Euro für den industriellen Geschäftsbereich und 2,5 Milliarden Euro auf Konzernebene ist der Free Cash Flow eines der Highlights des dritten Quartals. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wie der Corona-Pandemie ist die Fähigkeit, aus eigener Kraft Liquidität zu generieren, ein extrem wertvolles Arbeitsergebnis. Dieser Free Cash Flow stellt im Vergleich zum Vorjahresquartal eine kategoriale Verbesserung dar, die von allen industriellen Geschäften getrieben wurde. Auf Konzernebene leisteten außerdem Siemens Energy und auch die sogenannten Portfolio Companies einen beachtlichen positiven Beitrag hierzu. Betrachtet man die ersten 9 Monate des Geschäftsjahres kumuliert, stieg der Free Cash Flow der industriellen Geschäfte um satte 13% an. Auf Konzernebene war es sogar mehr als eine Vervierfachung. Unser konsequentes und fokussiertes Working Capital Management hat sich hier buchstäblich bezahlt gemacht. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zum Spin-off von Siemens Energy. Hier sind wir vollumfänglich im Zeitplan. Zuletzt haben wir wichtige Meilensteine wie das Investment-Grade-Rating durch Standard & Poor's erreicht. Ein bedeutender Schritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit von Siemens Energy. Und genauso wie bereits beim Capital Market Day im Mai 2019 angekündigt, wir haben auch hier vollumfänglich Wort gehalten. Auf die große Zustimmung unserer Aktionäre auf der außerordentlichen Hauptversammlung ist Herr Käser ja bereits eingegangen. Die nun anstehenden nächsten Schritte sehen Sie auf der eingeblendeten Folie. Am 1. September findet ein virtueller Capital Market Day statt, bei dem der Siemens Energy Vorstand die beeindruckende Leistungsfähigkeit seines Portfolios vorstellen wird. Und am 28. September soll schließlich die Erstnotiz der Siemens Energy Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Neben dem geplanten Börsengang von Siemens Energy fokussieren wir unsere Geschäftsaktivitäten auch im Bereich der Portfolio Companies. Wie wir Ihnen bereits am 8. Mai mitgeteilt haben, möchten wir das seit 2017 als unternehmerische Einheit geführte Unternehmen Flender noch besser am Markt positionieren und eigenständig an die Börse bringen. Mit der Umsetzung dieses Plans kommen wir sehr gut voran. Auf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung im Februar 2021 werden die Siemens-Aktionäre über einen entsprechenden detaillierten Vorschlag entscheiden können. Ein weiterer Meilenstein in der Umsetzung der Vision 2020 Plus wurde vergangenen Sonntag verkündet. Siemens Healthineers beabsichtigt, 100% der Anteile am US-amerikanischen Unternehmen Varian zu erwerben. Der Kaufpreis beträgt 16,4 Milliarden US-Dollar. Im Bereich der Krebsversorgung ist Varian eines der weltweit führenden Unternehmen und arbeitet seit 2012 bereits mit Siemens Healthineers in einer strategischen Partnerschaft zusammen. Die Übernahme von Varian bringt erhebliches Wertsteigerungspotenzial mit sich und schafft ein einzigartiges Portfolio, durch das Krebsbehandlungen weltweit noch effektiver und effizienter gestaltet werden können. Alle Details hierzu haben Ihnen bereits Bernd Montag und Jochen Schmitz am Sonntag erläutert. Ich werde nun darauf eingehen, was der geplante Zusammenschluss für die Siemens AG bedeutet. Zunächst möchte ich unterstreichen, dass die Siemens AG diesen Schritt ausdrücklich begrüßt. Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanziert werden. Durch die Erhöhung des Eigenkapitals der Siemens Healthineers AG, an der die Siemens AG nicht teilnehmen wird, wird der Siemens-Anteil an der Siemens Healthineers AG von 85 auf etwa 72% sinken. Das zusätzliche Fremdkapital soll durch die Siemens AG in Form von Anleihen aufgenommen werden. Es wird über konzerninterne Darlehen von bis zu 9 Milliarden US-Dollar an Siemens Healthineers weitergegeben, selbstverständlich zu marktüblichen Konditionen. Dies führt in toto zu geringeren Fremdkapitalkosten dank des starken Ratings der Siemens AG. Weitere Vorteile ergeben sich daraus, dass die Siemens AG einen exzellenten Ruf am Kapitalmarkt genießt und derartige Finanzierungen schnell und routiniert durchführen kann, wie wir in der Vergangenheit schon mehrfach unter Beweis gestellt haben. Auf das Ergebnis pro Aktie, die Kapitalrendite sowie die Kapitalstruktur der Siemens AG wird sich die Akquisition von Varian durch die Healthineers AG temporär negativ auswirken. Wir werden jedoch entsprechende Maßnahmen zum Erhalt des Ratings von A+ bzw. A1 einleiten. Meine Damen und Herren, kommen wir nun zu guter Letzt zum Ausblick. Wir erwarten, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie unsere Finanzergebnisse auch im vierten Quartal des Geschäftsjahres weiter stark beeinträchtigen werden. Allerdings können wir die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und deren Einfluss auf Siemens nach wie vor nicht zuverlässig einschätzen. Außerdem können wir die Höhe des Abspaltungsgewinns, der innerhalb der nicht fortgeführten Aktivitäten gezeigt werden wird, noch nicht zuverlässig prognostizieren. Wir bestätigen deshalb unseren Ausblick für das Book-to-Bill-Verhältnis und die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2020 von einer Prognose für das unverwässerte Ergebnis je Aktie für den Gewinn nach Steuern nehmen wir weiterhin Abstand. Damit übergebe ich zurück an dich, Clarissa.
Ja, vielen herzlichen Dank an die Herren Käser, Busch und Thomas für die Ausführungen. Meine Damen und Herren, wir haben nun bis um 10 Uhr Zeit für Ihre Fragen. Vorab noch ein Hinweis, wie immer können wir aus technischen Gründen deutsch- und englischsprachige Fragen leider nicht mischen. Wir beginnen also mit den Fragen auf Deutsch. Wenn Sie sich in die englischsprachige Konferenz eingewählt haben, stellen Sie Ihre Fragen später dann bitte auf Englisch. Wir werden sie auch auf Englisch beantworten. Und damit übergebe ich zurück an den Operator, die Ihnen kurz erklärt, wie Sie Ihre Fragen stellen können.
Dankeschön, Frau Haller. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Wir bitten nun um die erste Frage. Unsere erste Frage kommt nun von Oliver Sachgau von Bloomberg News.
Ja, guten Morgen. Ich habe nur eine Frage für Sie. Und zwar, es geht um Ihren Ausblick für den Rest des Jahres. Ich weiß, Sie können keine detaillierte Info zu EPS oder Net Income geben. Aber vielleicht können Sie mal ein bisschen qualitativer sprechen über, ob Sie eine Erholung irgendwie für den Rest des Marktes erwarten oder wie Sie die nächsten 6 Monate ungefähr, was Sie da erwarten. Vielen Dank.
Dann fange ich gleich damit an, Herr Sacker, guten Morgen. Das hat schon einen Grund, warum wir eben keine Prognose geben. Aber der Grund ist weniger, dass wir dazu keine Vorstellung haben. Wir haben sehr gute Forecasts in den einzelnen Unternehmensbereichen. Die Herausforderung ist, dass wir eben nicht genau wissen, ob, wann und wie sich eine potenzielle zweite Welle auf das Bedarfs- und das Lieferverhalten auswirkt. Und deshalb sind wir eben auch sehr, sehr vorsichtig. Wir haben gesehen, dass einige Länder in dieser Welt sehr gut mit den Widrigkeiten und der Volatilität der neuen Infektionen umgehen können, aber andere ein bisschen weniger. Und unsere Lieferketten sind sowohl auf der Bedarfsseite wie auch auf der Lieferseite natürlich sehr weltweit organisiert, auch sehr arbeitsteilig. Und diese potenziellen Volatilitäten können wir im Augenblick weder voraussagen, noch wollen wir sie abbilden. Deshalb werden wir auch wie im Q3 schon hart arbeiten, ganz eng am Kunden miteinander sprechen, wie wir das auch gestalten. Und das gilt natürlich auch für unsere Lieferanten. Wir haben, meine ich, in unserem Unternehmen selbst gezeigt, dass wir sehr gut mit den Widrigkeiten umgehen können. Wir sind sehr stolz darauf, wie unsere Kolleginnen und Kollegen auch vor allem in den Fertigungen die Betriebsbereitschaft aufrecht erhalten haben und auch sehr dankbar dafür. Und genau das werden wir im Q4 auch weitermachen, Woche für Woche, Tag für Tag und natürlich Monat für Monat. Wichtig ist uns immer wieder, dass wir im Vergleich zum Wettbewerb uns gut behaupten, das ist die wichtige Messgröße. Und dann, wenn wir weiter hart arbeiten, bin ich ja zuversichtlich, dass wir auch im Q4 eine gute Leistung liefern können.
Unsere nächste Frage kommt nun von Michael Flemig von der Börsenzeitung. Bitte schön.
Michael Flemig, Börsenzeitung. Grüße ich Herr Käser, Herr Busch, Herr Thomas. 3 kurze Fragen. Erstens, Herr Busch, zu den Änderungen, die Sie in den nächsten 12 Monaten anstoßen wollen. Sie haben ja gesagt, Sie wollen noch stärker in Partnerschaften, in Ökosystemen investieren. Welche strategischen Vorstellungen haben Sie darüber hinaus? Zweitens zur Prognose. Ganz leuchtet mir die Erklärung nicht ein. Wir haben noch 7 Wochen zum Quartalsende. Wir haben Erfahrung gesammelt, wie man mit Covid-19-Wellen umgeht. Vielleicht lässt sich auf operativer Ebene ausgehend von der EBIT-Marge 12,7% nach 9 Monaten doch andeuten, was Sie sich vorstellen. Und die dritte Frage zu Varian. Sie hatten gesagt, Herr Thomas, dass Sie Maßnahmen ergreifen würden, um das Rating auch zu halten, also die Verschuldung zu senken. Moody's hat zum Beispiel als Option vorgeschlagen, restriktiver bei Dividende und Aktienrückkäufen zu sein. Ist das auch eine Option für Sie? Danke.
Fange ich mal an, Herr Flemig. Schönen guten Morgen. Ja, zunächst mal Vision 2020 Plus weiterhin umsetzen. Sie wissen, wir haben da ein ambitioniertes Kostenprogramm, nicht nur in unseren operativen Einheiten, sondern auch in der Zentrale. Ein wesentlicher Bestandteil für unsere Weiterentwicklung und das wird uns noch weiter beschäftigen. Der zweite Punkt, den wir sehen, ist gerade in den Krisenzeiten. Sie haben gerade von Herrn Käser gehört, dass der Markt sehr, sehr volatil ist an verschiedenen Bereichen. Also Kundennähe, Kundenfokus, wie können wir weiter unsere Vertriebsorganisation weiterhin optimieren, verbessern, auch mit neuen Angeboten. Also das Angebotsspektrum wird sich verändern, gerade durch Digitalisierung von Hardware zu Hardware und Software oder IoT-Angeboten. Das ist eine große Aufgabe. Und das bringt mich schon zum dritten Punkt, technologische Weiterentwicklung. Sie sprachen die Partnerschaften an. Das ist ein guter Start, das müssen wir weiterentwickeln. Also die Partnerschaft mit SAP, auch die mit Salesforce, schauen, dass wir da wirklich auch Traktion am Markt gewinnen. Aber das ist, würde ich mal sagen, erst der Anfang und nicht das Ende. Wir werden weiterhin organisch in Technologien investieren. Das Thema Edge zum Beispiel ist ein Riesenthema, wo wir weiterentwickeln werden, auch Marktpotenziale sehen. Aber auch die ganzen IoT-Digitalisierungslösungen bieten große Potenziale. Und der letzte Punkt, ich glaube, der ist auch wichtig zu erwähnen, ist, dass wir werden uns darauf konzentrieren, wie wir mit unseren Menschen nach vorne hin weiter umgehen, wie wir sie weiterentwickeln, ausbilden, die neue Welt des Arbeitens installieren und implementieren, um damit auch die Produktivität unserer Mitarbeiter zu steigern, auch das Management-Team natürlich weiterzuentwickeln. Das sind so die wesentlichen Schwerpunkte, die wir setzen werden.
Ja, Herr Flemming, vielen Dank für Ihre Fragen. Zu Varian gibt mir eine Chance, das nochmal zu präzisieren. Ich hatte gesagt, dass wir Maßnahmen ergreifen werden, die zur Stabilisierung des Ratings führen. Sie haben ja schon zu Recht darauf verwiesen, dass sich beide großen Ratingagenturen, Standard & Poor's und Moody's, schon geäußert haben und unser Rating bestätigt haben mit A+ und A1. Beide haben den Outlook, also die Perspektive, von stabil auf negativ gesetzt. Das klingt sehr drakonisch, sagt aber nichts anderes, als dass wir für die nächsten beiden Jahre in dem sogenannten Headroom, also weiterer Spielraum, über die Varian-Transaktion und deren Finanzierung hinaus eher eingeschränkt ist. Das will uns das sagen und dass wir damit die Möglichkeit haben, in diesem Zeitraum, und das ist ja doch eine ganze Strecke, Maßnahmen zu ergreifen, um eben unsere Bilanzkapitalkennziffern, die wir mit Industrial Net Debt over EBITDA so austariert haben in den Zielwerten, dass eben das Rating gesichert ist, dann auch wieder auf diese Niveaus bringen können. Dazu gibt man uns Zeit, was ein hoher Vertrauensvorschuss ist und auch belegt, dass wir auch an der Stelle Vertrauen genießen, das wir uns erarbeitet haben. Wir werden damit auch bewusst und sorgfältig umgehen. Maßnahmen, die dazu beitragen können, kennen Sie schon, denn wir hatten Ihnen ja zum Beispiel gesagt, dass wir die Anteile, die die Siemens AG aus dem Spin-off an Energy weiterhin halten wird, nicht auf Dauer halten möchten, sondern über die nächsten 12 bis 18 Monate dann auch kursschonend in den Markt geben wollen. Wir hatten auch angekündigt, dass wir mit einem weiteren Spin-off, nämlich des Flender-Geschäftes, in einer ähnlichen Situation sein könnten. Und das möchte ich betonen, wir haben explizit auch gesagt, dass wir unsere Dividendenpolitik nicht anfassen werden. Wir werden weiterhin 40-60% des Nachsteuerergebnisses ausschütten an unsere Aktionäre. Und für den Share-Buyback und die Programme hatten wir Ihnen ja auch regelmäßig darüber berichtet, dass wir das laufende Programm sehr gut vorantreiben konnten, wie sich jetzt herausgestellt hat, glaube ich, auch nicht zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Und wir werden als Orientierung weiter bis zu 1 Milliarde an Aktien pro Jahr zurückkaufen. Natürlich lässt sich das dosieren im Zeitablauf, da möchten wir uns zum heutigen Zeitpunkt auch noch nicht final festlegen. Aber wir haben damit eine ganze Litanei an Themen, wenn man so will, die wir quasi uns schon aufgebaut haben, mit der wir genau dieser Erwartung der Ratingagenturen entsprechen können. Sie können sich sicher auch vorstellen, dass wir nicht gewartet haben, dass die Ratingagenturen uns ansprechen, sondern mit denen wie in der Vergangenheit sehr vertrauensvoll und eng zusammenarbeiten und all die Maßnahmen, die ich Ihnen jetzt geschildert habe, auch ausführlich mit beiden Agenturen schon besprochen haben. Zur Prognose, wenn ich das nochmal aus meiner Perspektive darstellen darf, also zum einen, das ist mir sehr wichtig, ist der Umstand, dass wir keine EPS-Prognose geben, auch der Tatsache geschuldet, dass wir natürlich nicht antizipieren können, wie der Dekonsolidierungsertrag für das Energiegeschäft ausfallen wird. Das hängt in erheblichem Umfang natürlich von der Marktsituation und der Ersteinwertung dort ab. Deshalb wollen und können wir da nicht spekulieren. Das hatten wir bereits letztes Quartal ausführlich dargelegt und es gilt natürlich weiterhin. Zum anderen ist es so, wie Herr Käser schon gesagt hat, ist, dass durch die Pandemie Rahmenbedingungen gesetzt sind, die wirklich sehr schwer einzuordnen sind, insbesondere mit Blick auf die Frage, wann und ob eine zweite Welle der Pandemie auch durch Europa und damit auch durch wesentliche Kernmärkte von uns fegen könnte. Wir wollen da nicht spekulieren. Was wir aber schon sehen, weil Sie gefragt haben, wie sieht es denn jetzt aus, ganz konkret. Wir haben Ihnen ja erläutert, dass wir im dritten Quartal, im abgelaufenen dritten Quartal, eine Stärkung unseres China-Geschäfts gesehen haben, auch von einer starken Nachfrage in unserer industriellen Software profitiert haben. Größere Aufträge dort wiederholen sich nicht quartalsweise, sondern sind dann eher eben eventgetrieben. Wenn so ein Auftrag unterschrieben wird, dann wird da relativ zügig auch ein bestimmter Anteil an Umsatz gelegt. Das führt dann natürlich zu Ertragsspitzen, wie das im dritten Quartal auch der Fall war. Wir hatten Ihnen auch gesagt, dass wir mit der Aufwertung der Bentley-Anteile einen erheblichen, außerordentlichen, positiven Effekt von umgerechnet 2 Prozentpunkten auf die 14% Marge hatten. Und wir hatten auch gesagt, und das gilt natürlich in gewissem Umfang auch weiterhin, dass die eingeschränkte Reisetätigkeit durchaus auch Windfall Profits, also angenehme Nebeneffekte hatte. Wir haben fast 70% gegenüber dem Vorjahresquartal niedrigere Reisekosten gehabt. Das ist nicht nur wünschenswert, weil wir natürlich vor Ort zu unseren Kunden kommen möchten, Serviceleistungen erbringen und dergleichen. Und da ist es eben dann auch sehr schnell einsichtig, dass die gesamten Rahmenbedingungen und deren Konsequenzen auf einzelne Geschäfte sehr schwer vorhersehbar sind. Dazu kommt, dass einige unserer Schlüsselindustrien, die Automobilbranche und der Maschinenbau, wie Herr Busch schon ausgeführt hat, im Augenblick vor großen Herausforderungen stehen. Aber auch da zeigt sich an der einen oder anderen Endmarktsituation eine Veränderung, deren Prognose aber zu früh wäre, um daraus quantifizierte Schlussfolgerungen fürs vierte Quartal zu ziehen. Ich hoffe, das hat Ihnen etwas mehr Color gegeben, wie unsere angelsächsischen Freunde sagen.
Hat es. Vielen Dank.
Gerne.
Unsere nächste Frage kommt nun von Axel Höppner vom Handelsblatt. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich hatte zwei Fragen an Herrn Käser. Zum einen, wenn jetzt Siemens Energy im Herbst an der Börse ist, inwieweit ist da Ihr Konzernumbau, wie Sie sich das vorgestellt haben, vollendet? Oder was steht da als große Aufgabe für Herrn Busch noch aus? Und die zweite Frage, möchten Sie auch vielleicht was zum neuen Personaltableau sagen mit Nike und Rebellius? Danke.
Morgen, Herr Höppner. Sehr, sehr gerne. Ich glaube, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass eine Weiterentwicklung des Unternehmens ein kontinuierlicher Prozess ist. Sie wissen ja, dass ich das Wort Umbau kein großer Freund davon bin, sondern mehr das Schaffen von neuen Optionalitäten, neuen Unternehmen. Und wir haben das ja gemeinsam als Management-Team gemacht. In den letzten Jahren, gerade die 2020 Plus, war ein ganz wichtiger strategischer Meilenstein für die Vorbereitung des Unternehmens auf eine Transformation in den wichtigen Märkten und Technologien, die in ihrer Mächtigkeit und in ihrer Geschwindigkeit und vor allem auch in der Kombination der beiden eigentlich nie dagewesen ist. Ich glaube, man kann sagen, dass diese Meilensteine mit der Verselbstständigung des Energiegeschäftes in weiten Teilen erreicht worden sind, aber es sind eben nur Meilensteine einer kontinuierlichen Transformation und Weiterentwicklung des Unternehmens. Und wir sind uns da im Management-Team alle einig, diejenigen, die die Zukunft gestalten und diejenigen, die bisher miteinander das erreicht haben, was wir erreicht haben, dass wir kontinuierlich Unternehmen weiterentwickeln. Ich freue mich ganz besonders, dass jetzt auch die Klarheit geschaffen ist, dass das Management-Team steht mit dem Roland Busch als CEO und das gestalten kann. Man ist wieder, wenn Sie es wollen, komplett. Ich glaube, mit Frau Wiese haben wir jemanden gewonnen, der wirklich ein sehr, sehr gutes Profil mitbringt in verschiedener Hinsicht. Matthias Rebellius kennt das Geschäft der Smart Infrastructure sehr, sehr gut. Also ich freue mich wirklich, dass wir diese Nachfolgeplanung so langfristig und im Grunde geräuschlos jetzt auch abschließen konnten. Das war bei Siemens, wie Sie wissen, nicht immer der Fall. Es hat uns jetzt 15 Jahre gedauert, bis wir wieder eine sorgfältige, umsichtige und langfristig angelegte Nachfolgeplanung realisieren konnten. Es wurde auch Zeit und ich freue mich wirklich, dass es gut gelungen ist.
Danke.
Unsere nächste Frage kommt nun von Alexander Hübner von Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Bei mir wären zwei Fragen. Die erste nochmal sozusagen zur Zukunft, deshalb vielleicht an Sie, Herr Busch. Es gibt ja durchaus Leute, die sich so ein bisschen Sorgen machen, dass die künftige Siemens AG ein bisschen zu klein sein könnte im internationalen Vergleich. Bei Hessin, jetzt haben Sie jetzt gezeigt, dass Sie große Zukäufe machen. Haben Sie sowas auch im Hinterkopf, im Kerngeschäft, zumal Sie ja gesagt haben, Smart Infrastructure muss sich noch bei Software verbessern oder werden wir die nächsten Jahre nur so hier meine Partnerschaft und da meine Partnerschaft sehen? Die zweite Frage, das geht glaube ich an Sie, Herr Käser, Stichwort Flender, Sie haben es ja heute noch mal erwähnt, der Spin-off geplant, es gibt aber offensichtlich auch Alternativen, Interesse von Finanzinvestoren. Was müsste Ihnen denn jemand bieten, dass Sie von Ihrer Spin-off-Idee wieder wegkommen?
Herr Hübner, ich fange mal an. Also ich weiß nicht, ob man bei Siemens von zu klein reden kann. Das ist eine. Das zweite ist, es geht da glaube ich auch nicht um die Größe, es geht vor allen Dingen darum, was wir bei unseren Kunden bewirken können, welches Wachstumspotenzial, natürlich welche Profitabilität wir haben, also unterm Strich auch welche Bewertung wir am Markt haben. Das sind die Größen, die für uns zählen. Also und ganz, ganz vorne muss ich es nochmal betonen, die Art und Weise, wie wir als Siemens in Zukunft unsere Kunden bedienen können und damit mit unseren Kunden gemeinsam auch natürlich nachhaltig und profitabel wachsen. Wir werden uns natürlich weiterhin umsehen am Markt, was Akquisitionen anbelangt. Sie hatten ein Thema schon angesprochen, wo wir schon gesprochen hatten. Aber es gibt noch andere Bereiche, werden wir uns angucken. Wir werden aber auch natürlich sehr stark auf das organische Wachstum schauen. Das ist natürlich immer ein sehr positiver Aspekt, wenn Sie in der Lage sind, aus eigener Kraft mit eigenen Leistungen zu wachsen. Und die Mischung macht es dann am Ende des Tages.
Ja, also Flender, wir hatten ja deutlich gemacht, dass wir hier eine wirklich sehr gute Firma haben. Dieses Portfolio-Company-Konzept im Unternehmen ist wirklich hervorragend aufgegangen. Das sind mittelständische Strukturen, die wir in diesem POC-Segment, wie wir das nennen, auch so behandelt haben, nämlich mittelständischen Strukturen gerecht behandelt haben. Flender steht mittlerweile sehr gut da. Herr Busch hat sich da auch mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort am Werk sind, sehr eingesetzt. Und heute können wir eigentlich sagen, dass wir mit Flender gut beraten sind, entweder, auch weil es eine eigene Marke ist, sie entweder in die Öffentlichkeit zu geben, in einem Spin-off, das hat sich ja sehr bewährt, oder auch andere Möglichkeiten. Ich habe heute früh gesagt, bei einer ähnlichen Frage, wir haben einen Plan. Diesen Plan haben wir beschrieben. Wir wissen auch, dass wir Spin-off sehr gut ausführen können. Und wenn jemand meint, er hätte einen besseren Plan für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre, dann sind wir gerne bereit, den uns natürlich anzuhören.
Vielen herzlichen Dank. Darf ich noch mal eine Nachfrage stellen?
Entschuldigung.
Nochmal zum Thema Züge. Jetzt ist ja die Fusion Alstom-Bombardier relativ reibungslos da in Brüssel durchgegangen. Ärgern Sie sich im Nachhinein noch oder haben Sie eine Erklärung dafür, warum das bei Ihnen offensichtlich so viel schwieriger war? Und was sind Ihre Schlüsse draus?
Also die Hauptschlussfolgerung ist die, dass wir ein sehr starkes Mobilitätsgeschäft haben, welches sich auch, wie Sie gesehen haben, sehr, sehr robust in der Krise entwickelt. Wir holen Marktanteile, wir sind auch Margentechnik sehr gut unterwegs, mit einem kleinen Tipp jetzt, die Tipp in diesem Q3. Und offensichtlich mögen unsere Kunden unsere Produkte, wie man auch im Auftrag der Deutschen Bahn erkennen kann. Und wir sehen da in der Mobilität absolut ein weiteres Potenzial, dass sich das so weiterentwickelt. Ich glaube, dass dieser Durchmarsch in Brüssel ist auch dem geschuldet, in welcher Situation Bombardier steckt. Das hat auch nicht politische Aspekte, es hat auch Aspekte bei unseren Kunden. Und das müssen Sie mit berücksichtigen, auch wenn wir das nicht unbedingt für richtig halten, denn eigentlich geht es da um Wettbewerbsrecht, aber das ist ein anderes Thema. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Auflagen, die wir noch nicht genau kennen. Also es gibt erste Eindrücke und vor allem im Onboard-Unit-Bereich hoffen wir, dass da nochmal nachgearbeitet wurde und damit auch der Wettbewerb ordentlich hergestellt wird und damit sagen wir, ich bin da mir absolut im Reinen damit und freue mich, das Mobilitätsgeschäft auch weiterhin zu führen.
Danke.
Ja, vielen Dank für Ihre Fragen. Wir haben im Moment keine weiteren Fragen auf Deutsch. Deshalb wechseln wir jetzt in die englische Telefonleitung und ich übergebe zurück an den Operator.
Back to the operator.
Thank you. If you would like to ask questions in English, please press the star key followed by the one key on your telephone. Your questions, please. The next question comes from John Revell from Reuters. Please go ahead.
Good morning, gentlemen. I have a couple of questions, if I may. I know you said that the outlook is obviously very unclear at present, but I was wondering, what's your general gut feeling? Do you think we've kind of hit the bottom of the crisis regarding the orders and the business for Siemens? That's my first question. And the second one is regarding the management changes last night. Mr. Bush will take over responsibility for 2021, but Mr. Kayser is going to remain as CEO until next year. But who effectively then will be running the business from October? Will that be Mr. Bush? Could you just clarify that for me, please? Thank you.
Yeah, starting with the second one, Roland will be in charge together with his team. He will, you know, set the directions, the budget, the accountability and responsibility for 2021 going forward. Very clear. On the other topic, I mean, we've been dancing around already earlier when Mr. Flemming was asking precise questions. Look, in our planning today, we expect, especially on the single most relevant asset in terms of valuation in our DI, we do expect modest sequential growth in both orders and revenues. So that's what we believe we see. On the other hand, more and more, we also need to go look into, you know, will China remain as strong as it used to be? Secondly, will we see some headwinds on foreign exchange rates, which are starting to become relevant again? So that's this topic here. On the bottom line, we've had an outstanding quarter, as you hopefully can agree with. Yet, you know, there's a series of parts in our forecasts which we are not under control with, supply chain and things like that. So we know what you're doing. We do expect a decent quarter in Q4, but then again, there's uncertainty based on pandemics, and that's why we are a bit careful about it in terms of operational performance. But we do expect sequential growth, and that would actually suggest that, you know, we've seen the bottom and continue to work our way through that. But we certainly, you know, will not see year-over-year growth as you can potentially appreciate.
No, thank you. And just a further question on the saving. You've actually, the workforce has been reduced by 2,000 compared with last year. Are there any kind of plans for any further job cuts as part of the savings program moving forward? And how much of those 2,000 jobs that went, was that corona-related or was that just general job cuts?
So we are executing our Vision 2020 Plus program as laid out. We have laid out the savings for 2021, and we will deliver on those. That's the most important point.
Thank you very much.
Are there further ones? Okay.
Thank you very much, John. Apparently, we have some additional questions on the German line, so we switch back one more time. Thank you, operator. Let me hand over to you.
Unsere nächste Frage kommt nun von Angela Meyer vom Manager-Magazin. Bitte schön.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich hätte noch zwei Fragen. Zum einen nochmal zum Thema Rating und Varian. Herr Thomas, Sie hatten gesagt, dass die Siemens AG jetzt wegen der hohen Verschuldung die nächsten zwei Jahre in gewisser Weise eingeschränkt ist. Was heißt es denn für die Akquisitionsmöglichkeiten der Siemens AG? Welchen Spielraum haben Sie da überhaupt noch? Und vielleicht auch zum Thema, dass Sie gesagt haben, beziehungsweise auch veröffentlicht, dass die Anteile an Energy in den nächsten 12 bis 18 Monaten deutlich reduziert werden sollen. Ist denn auch denkbar, dass man die Anteile innerhalb der nächsten 18 Monate komplett platziert? Und ist es auch denkbar, dass Sie möglicherweise eben, um auch noch Geld vielleicht auch für eine gute Akquisition in der Siemens AG locker zu machen, ist da auch denkbar, dass man Healthineers-Anteile am Markt platziert? Und dann hätte ich noch eine Frage zum Thema Advanta. Das ist ja die IoT-Beratung, die Sie gegründet haben. Da, was man so hört, läuft es ja nicht so gut. Liegt es nur daran, dass auch da wegen Corona die Mitarbeiter vielleicht da nicht so zu den Kunden gehen konnten, wie man sich das gewünscht hätte? Oder liegt es auch daran, dass die mittelständischen Unternehmen, die man da ja sozusagen als Kunden gewinnen will, dass die eine gewisse Befürchtung haben, in zu hohe Abhängigkeit von Siemens zu geraten, weil man ja eh schon so viel Automatisierungstechnik von Siemens in der Fabrik hat? Und wie sind die Aussichten für Advanta in den nächsten ein, zwei Jahren? Danke.
Ja, danke, Frau Meier, dass Sie mir eine Chance geben, meine Aussagen zu Rating und Varian noch zu präzisieren. Erstens ist es wichtig, glaube ich, zu verstehen, dass ich von Headroom gesprochen habe. Das ist leider ein technischer Begriff, der vielleicht noch präzisiert werden muss. Der sagt nichts anderes als erstmal, Entschuldigung, das Rating selbst ist bestätigt. Das hatte ich ja ausgeführt von beiden Agenturen. Also da gibt es keine Zweifel von deren Seite. Was die allerdings sagen, und das ist dieser Headroom, dass für den Weg nach vorne für die nächsten zwei Jahre bei weiteren über die Varian-Transaktion hinausgehenden Fremdkapitalaufnahmen, ja, dann möglicherweise ein Downgrading erfolgen könnte. Ja, das ist die Aussage. Deshalb ist es so, dass man jetzt erstmal unterscheiden muss zwischen dem, wie das Aktuelle ist es, und das, was die Erwartungen sind. Die Erwartungen sind nämlich positiv, obwohl das Wording negativ klingt. Positiv deshalb, gehen davon aus, wir sind in der Lage, dieses Geld so zurückzuverdienen und durch geeignete Maßnahmen zu unterstützen, dass sich eben nichts ändert. Ja, damit ist es so, dass wir auf dem Weg nach vorne uns jetzt erstmal in keinster Weise eingeschränkt fühlen. Dazu kommt, das hatte ich vorhin nicht nochmal extra ausgeführt, weil es in den Vorträgen schon mehrfach angesprochen worden war, auch von meinen Kollegen. Wir haben eine ganz wirklich beeindruckende Performance in der Innenfinanzierungskraft. Wir generieren Cash aus den eigenen Geschäftsaktivitäten und das auf einem Niveau, das ich glaube auch von Ihrer Seite gewürdigt wird. Und damit haben wir neben der Aufnahme von Fremdkapitalia für potenzielle Aktivitäten natürlich auch immer noch die selbst erwirtschafteten Mittel zur Verfügung. Die Fragen zur Energy, die beantworten sich, glaube ich, selbst, aber ich möchte es trotzdem nochmal aussprechen. Wir haben ja gesagt, dass wir Ankeraktionär bleiben werden und uns nicht vorstellen können, dass wir uns kurzfristig von den Anteilen an der Siemens Energy gänzlich trennen. Deshalb ist die Antwort auf Ihre Frage nein, keine Komplettveräußerung denkbar. Und für die Healthineers-Anteile, da hatte ich den Unterton Ihrer Frage entnommen, dass Sie sich Sorgen machen, dass wir klamm werden könnten und ans Tafelsilber müssen. Da kann ich Ihnen auch sagen, das haben wir voll unter Kontrolle.
Zu Advanta kann ich was sagen. Wir machen gute Fortschritte, was den Aufbau der Pipeline anbelangt, also was die Kunden und die Leads anbelangt, mit denen wir sprechen. Wir haben sehr, sehr gute Beispiele von Projekten, die gewonnen haben. Die Natur des Geschäftes liegt darin, dass das eher kleinere sind. Also das sind keine riesengroßen Aufträge, also müssen die Pipeline dann umsetzen. Da hat natürlich Covid auch dazu beigetragen, dass die Umsetzungsrate kleiner wird. Startet auch häufig mit Beratung. Momentan ist das ein Markt, der sehr, sehr schwierig ist, können Sie sich vorstellen. Und dann ist es auch noch so, dass die Fähigkeiten, was wir auch immer wieder feststellen, gerade bei den mittelgroßen Kunden, die eigenen Fähigkeiten, die erlauben also zu spezifizieren, eigene Entscheidungen zu treffen, sind einfach noch nicht da. Das heißt, wir müssen da noch Basisarbeit machen, inwieweit man den Kunden auch dahin führt, solche IoT-Projekte umzusetzen. Also wir sind da weiter on track. Eine Erinnerung vielleicht noch, als wir die Ziele herausgegeben haben, haben wir die ganz klar gekoppelt auch an eine Akquisition. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht nur organisch, sondern auch anorganisch tun. Und ja, mehr gibt es da momentan nicht zu sagen.
Dankeschön.
Gerne.
Wir haben jetzt eine weitere Frage. Diese Frage kommt von Gerd Decker von IBTD Pressedienst.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für die bisherigen Informationen. Ich habe eine kleine Frage oder eine allgemeinere Frage zu der Thematik Covid und die Folgen. Es wurde viel zweimal das Wort zweite Welle. Seit einigen Tagen beginnt das Wort Dauerwelle, was ja eigentlich ursprünglich aus dem Friseurhandel war, an Frequenz. Sind die Maßnahmen aus Ihrer Sicht, Herr Käser oder wer das antworten möchte, die Sie bis jetzt ergriffen haben, so weit in die Zukunft geplant, dass bezüglich der Mitarbeiterstruktur, Arbeitssituation und so, es auch für den Fall, dass sich das irgendwie doch über längere Zeit hinzieht, zumal ja selbst die Aussagen, dass Impfstoffe kommen können, jetzt unter gewissen Umständen sich ebenfalls noch länger hinziehen. Haben Sie also, meinen Sie, dass Sie nochmal neu planen müssen oder ist diese bis jetzige Planung und Umsetzung der Planung bezüglich der Arbeitssituation und so weiter ausreichend? Danke.
Nun schauen Sie, das kommt natürlich darauf an, wie das Ausmaß der Pandemie sich nach vorne entwickelt. Deshalb geht es weniger darum, über Dinge zu spekulieren, die wir nicht kennen und vor allem auch über Dinge zu spekulieren, die ja auch sehr regional unterschiedlich auftreten und gehandhabt werden. Das ist ja auch das, was ich vorhin ansprach bei dem Thema Prognose nach vorne. Ich glaube, wir können sagen für uns, dass wir die erste große Welle weltweit sehr gut bewältigen konnten. Wir haben sehr schnell ein Krisenteam eingesetzt, das unter der Leitung von Herrn Busch und mir, glaube ich, wirklich hervorragende Arbeit geleistet hat. Das muss man dann immer tun, dann, wenn man die organisatorischen Regeln kurzfristig außer Kraft setzen muss, weil Eile und Schnelligkeit geboten sind. Das konnten wir, glaube ich, ganz gut bewerkstelligen, wenn man sieht, wie gering eigentlich auch die Störungen waren, sowohl in der Produktion als auch in der Logistik. Das sind schon große Leistungen gewesen. Aber wie gesagt, wir müssen uns mit den Dingen befassen, wenn wir die Ursächlichkeit und die Ausmaße kennen, weil sie ja auch in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich sich entwickeln können. Wir sind da sehr, sehr behutsam mit dieser Diskussion, weil es eben eine sehr multikausale Diskussion ist, die man so einfach jetzt nach vorne hin nicht beschreiben kann. Aber gehen Sie davon aus, dass wir gut gerüstet sind im Unternehmen. Das gilt für die Leistungskraft, das gilt für die finanziellen Möglichkeiten, das gilt auch für die Digitalisierung. Die Dinge, die wir gar nicht für möglich gehalten haben, gingen auf einmal ganz gut. Das sorgt natürlich auch für Zuversicht und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Herr Busch und sein Weiß Management-Team sind echt starke Leute in einem echt starken Team. Man ist ja im Vorstand nicht alleine, es gibt überall auf der Welt hervorragende Leute und das hat eigentlich mir die größte Zuversicht gegeben, dass wir auch die Pandemie, wie sie sich auch immer ausbleckt, nach vorne relativ gesehen gut bewältigen können.
Ja, meine Damen und Herren, wir haben keine weiteren Fragen, daher werden wir diese Telefonkonferenz nun schließen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Teilnahme und Ihr Interesse heute Morgen. Um 10.30 Uhr beginnt unsere Telefonkonferenz für Analysten, ebenfalls mit Joe Käser, Roland Busch und Ralf Thomas. Sie können diese Telefonkonferenz auch live im Internet verfolgen unter siemens.com/analystcall. Wir hören oder sehen uns in dieser Konstellation wieder, spätestens am 12. November 2020 zur Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2020. Ich wünsche Ihnen nun noch einen angenehmen Tag und einen sonnigen Sommer und auf Wiederhören.
Und bleiben Sie gesund.